Mord hoch 2. Hallo zusammen und willkommen zu Mord hoch 2, unserem Podcast, in dem es um wahre Mord- und Vermisstenfälle geht. Ich bin Nadine Darachar.
Und mein Name ist Sarah Wedler. Die Fälle, die wir besprechen, sind weder auf ein Land festgelegt, noch unterscheiden wir zwischen geklärt, ungeklärt, bekannt oder unbekannt.
Wenn ihr später über das Verbrechen diskutiert oder es kommentiert, dann bitten wir euch um einen respektvollen Umgang mit allen Beteiligten. Hinweise zu möglichen Triggern findet ihr, falls vorhanden, in der Folgenbeschreibung.
Nadine, heute geht's weiter mit unserer nächsten Sonderfolge zu Jack Unterweger, gemeinsam mit Max vom Podcast Jenseits der Beweise, Schattenreich Spurensuche.
Juhu! Möchtest du unseren Hörerinnen und Hörern dazu vielleicht erstmal irgendwas sagen?
Also erstmal würde ich sagen, dass es total viel Spaß gemacht hat bis hierher. Also ich spreche jetzt einfach mal für uns beide. Ich glaube, uns beiden hat es extrem viel Spaß gemacht, mit Max zusammenzuarbeiten. Mhm. Ja, außerdem finde ich es irgendwie total cool, dass wir jetzt mal so eine etwas andere Folge produziert haben. Eine, ja, die etwas länger ist und wo wir dann auch abwechselnd lesen mit einem anderen Podcaster zusammen. Das fand ich ziemlich cool. Und ich muss sagen, dass ich mich vorher noch nicht so wirklich mit Jack Unterweger beschäftigt habe. Es ist zwar so ein Name, den man irgendwie so kennt, aber ich wusste ganz, ganz viel über den nicht und deswegen fand ich das umso spannender, den Fall so aufzunehmen.
Ja, damit ist eigentlich auch erstmal alles gesagt. Noch ein kleiner Hinweis an euch. Wenn ihr die erste Sonderfolge zu Jack Unterweger vom letzten Sonntag noch nicht gehört habt, dann holt das am besten jetzt erstmal nach, denn dann seid ihr richtig im Thema und habt alle Infos, die ihr bis hierher braucht. Und alle anderen können natürlich jetzt direkt weiterhören.
Ja, für alle, die den ersten Teil gehört haben, die sind ja dann jetzt ganz gut im Bilde und für die geht es jetzt einfach nahtlos weiter in Jacks Leben. Für Jack beginnt nach seiner Verurteilung ein neuer Lebensabschnitt. Dieser nimmt eine ziemlich spektakuläre Wendung, dazu aber später mehr. Erst einmal muss Jack sich nun ins Knastleben einfinden und das gelingt ihm ganz gut. In Haft wird Jack nämlich zu einem Kollegen von uns, sozusagen. Er fängt jetzt nämlich mit dem Schreiben an. Allerdings schreibt er nicht wie wir blutige Krimis und wie man es von ihm vielleicht erwarten würde. Was es stattdessen ist und was durch seine Werke in seinem Leben alles Überraschendes passiert, das erfahrt ihr jetzt.
Eine kurze Werbeempfehlung von uns für euch.
Ekaterina Georgescu wurde am 24. August 1971 geboren. Sie schloss ein juristisches Studium ab und begann in einer Anwaltskanzlei zu arbeiten. Am 13. Juli 2003 machte sie ihr Glück perfekt, indem sie den 31-jährigen Claudio Burka heiratete. Die beiden bekamen einen Sohn, doch lange sollte das Glück nicht anhalten. In der Ehe begann es zu kriseln und Claudio und Ekaterina haben über eine Trennung nachgedacht. Dem Sohn zuliebe sind sie jedoch zusammengeblieben, doch irgendwann wollte Ekaterina plötzlich die Scheidung. Ein fataler Entschluss, der sie eventuell das Leben kostete? Fest steht nur, irgendwas muss zwischen August und September 2006 vorgefallen sein, denn zu diesem Zeitpunkt verschwand die junge Mutter plötzlich spurlos.
Und hiermit möchten wir euch unseren heutigen Werbepartner Detective Dogs vorstellen. Wir werden immer mal wieder gefragt, was wir so in unserer Freizeit machen, wenn wir nicht gerade für True-Crime-Fälle recherchieren oder Krimis schreiben. Und ganz ehrlich, die Antwort wird euch wahrscheinlich ein bisschen enttäuschen, denn wir machen Krimispiele. Ja, richtig gehört. Ob alleine, nur wir zwei zusammen oder in einer größeren Gruppe, wir lieben einfach Spieleabende, an denen man rätseln und gleichzeitig richtig viel Spaß haben kann.
Und genau aus diesem Grund waren wir wirklich begeistert, als wir die neuen Crime-Spiele von Detective Dogs entdeckt haben. Wir haben uns sofort auf den Fall von Ekaterina Georgescu gestürzt, da dieser von einem wahren Verbrechen inspiriert worden ist. Und wir waren absolut begeistert, vor allem von dem, was die Akte über Ekaterina enthalten hat. Neben allerlei Papieren gab es Fotos, eine Geldbörse, einen USB-Stick und sogar eine Duftprobe. Ihr merkt es schon, bei Detective Dogs bekommt ihr liebevoll gestaltete Fallakten für eine authentische Ermittlungsatmosphäre. Die Beweise helfen euch dabei, den Fall Schritt für Schritt aufzuklären.
Der Mord in Rumänien ist aber natürlich nicht der einzige Fall, den ihr bei Detective Dogs nachspielen könnt. Es gibt auch noch viele andere spannende Fälle, wie der Mord auf Sylt, bei dem die einflussreiche Karin Faber tot aufgefunden wurde, oder der Raub in Berlin, bei dem ihr einem skrupellosen Einbrecher das Handwerk legen müsst. Jeder Fall ist anders, aber alle sind mit so vielen Details und Wendungen gespickt, dass es nie langweilig wird. Und ihr müsst auch nicht unbedingt True-Crime-Fans sein, um mit Detective Dogs einen schönen Abend zu haben. Die Spiele eignen sich für alle, die gerne rätseln oder einfach Spaß an einem gemütlichen, gemeinsamen Event haben.
Für alle, die genau wie wir jetzt auch Lust bekommen haben, in die Welt der Kriminalermittlungen einzutauchen oder einfach ein spannendes Geschenk für Ostern suchen, wir haben einen exklusiven Rabattcode für euch. Wenn ihr euch eines der Detective Dog Spiele bestellt, bekommt ihr mit Mord20, Mord groß geschrieben, einen 20%igen Rabatt auf eure Bestellung. Klickt unbedingt auf den Link in den Shownotes.
Die Spiele sind übrigens perfekt, um die Zeit von Dienstag bis Dienstag, also zwischen zwei Mordhoch-2-Folgen, zu überbrücken. Also, wenn ihr genauso crime-verrückt seid wie wir, dann schaut euch die Spiele an und werdet selbst zum Ermittler. Viel Spaß dabei!
Viel Spaß!
Jetzt geht's weiter mit dem Fall.
Im März 1989 schreibt er einen Brief an Dr. Karl Schreiner, den Leiter der Strafvollzugsanstalt, den er als Mentor wahrnimmt. Und ihm schreibt er, dass er seine Vergangenheit durch das Schreiben aufarbeiten wolle. Jack Unterweger erklärt jetzt, dass er in seiner Haftzeit eine Chance für einen intellektuellen Neubeginn sehe. Er habe seinen Hauptschulabschluss nachgeholt und angeregt durch den Kurs Technik der Erzählkunst sei ihm die Idee gekommen, sich mit der Literatur von seiner Vergangenheit zu befreien und seine Tat aufzuarbeiten. Dr. Karl Schreiner, der ihn damals betreute, sagte einmal über ihn: "Einen so gut auf die Freiheit vorbereiteten Häftling finden wir nie wieder." Schon nach Beginn seiner lebenslangen Haftstrafe arbeitet er intensiv an seiner Ausbildung und bemüht sich, wertvolle Kontakte zu namhaften Persönlichkeiten aus der Literatur- und Journalistenszene sowie zu Menschen, die sich für die Resozialisierung von Häftlingen einsetzen, zu knüpfen. Also ganz schön klug. Mit viel Mühe versucht er, sich außerhalb der Gefängnismauern Verbündete zu schaffen. In der Anstaltsbibliothek beschäftigt er sich eifrig mit Zeitungen und lernt schnell alles über Verlage, Literaturzirkel und engagierte Journalisten. Er schreibt diesen Menschen nun Briefe und lässt ihnen seine Texte zukommen. Noch bevor Jack Unterweger 1976 nach Stein überstellt wird, lernt er die Journalistin und Schriftstellerin Sonja von Eisenstein kennen. Jack möchte, dass sie seine Lebensgeschichte für ein Buch aufzeichnet. Sonja von Eisenstein versucht jedoch, ihn in seinem Glauben zu bestärken, nachdem er ihr ein Gedicht geschickt hat, das sich später als Plagiat von Hermann Hesse herausstellt. Sie ermutigt ihn, seine Lebensgeschichte selbst zu schreiben. Ein erster Versuch mit dem Titel Drogen, Blut und Tränen ist zwar nicht druckreif, doch für Sonja von Eisenstein ist dies kein Grund, sich von ihm abzuwenden. Sie möchte ihm weiterhin helfen, da sie von den hohen ethischen Zielen beeindruckt ist, die Jack zu Beginn seiner Haftzeit äußerte. Er wolle seine Zeit im Gefängnis und seine neu entdeckten Talente nutzen, um für Bedürftige zu arbeiten. In einem Brief aus dem Jahr 1977 beabsichtigt Jack, den größten Teil des Erlöses aus seinem Buch dem SOS Kinderdorf zu spenden. Allerdings möchte er später davon nichts mehr wissen.
Mit Sonja von Eisensteins Unterstützung belegt Jack Unterweger einen Maschinenschreibkurs, er nimmt auch an weiteren Schreibkursen teil. Zudem lässt Sonja von Eisenstein, die sich bereits intensiv mit Traum- und Märchenforschung beschäftigt, Jack Märchen schreiben, um die Methoden des Schreibens aus dem Unterbewusstsein anzuwenden. Im Jahr 1979, etwa 4 Jahre nach seinen ersten literarischen Versuchen, kommt es jedoch zum großen Streit zwischen Jack Unterweger und seiner Betreuerin Sonja von Eisenstein. Sie entdeckt, dass Jack die Arbeiten, die sie ihm zur Lernhilfe gegeben hat, als seine eigenen ausgibt und sie an seine damalige Freundin Johanna S. sowie an die Schriftstellerin Marga Frank, die damals den Kinderfunk beim ORF leitet, schickt. Jack gibt die Plagiate später in einem Brief zu. Trotz dieses Vorfalls öffnen sich für ihn mit den geklauten Märchen dennoch erste Türen zur Öffentlichkeit. Allein für das Traummännlein im ORF Kinderfunk schreibt er in dieser Zeit mehr als 30 Stücke. Marga Frank wird dabei eine Art literarische Ziehmutter für ihn. Sie schreibt 1985 in einem Brief an den Bundespräsidenten, dass sie Unterweger betreut habe, weil sie Talent in seinen Arbeiten erkannt habe, auch wenn die Schreibweise noch unbeholfen gewesen sei. Neben dem ORF wird auch der Bayerische Rundfunk ein erstes wichtiges Medium für Jacks literarische Karriereversuche. Sonja von Eisenstein informiert sowohl Johanna S. als auch Marga Frank über die Plagiate, doch ihre Warnungen interessieren niemanden so richtig. Auch die Justizbehörden zeigen wenig Interesse, dem Verdacht nachzugehen. Immerhin läuft es gerade ja so gut mit Jacks Resozialisierung. Dabei muss Dr. Karl Schreiner, der Leiter der Strafvollzugsanstalt, von den Plagiatsvorwürfen gewusst haben. Jack schafft es jetzt zudem, trotz des für Häftlinge geltenden Geschäftsverbots, mit Hilfe von Johanna S. nicht nur die Urheberrechte für mehrere seiner Geschichten zu sichern, sondern auch ein Konto einzurichten, auf das die Erlöse aus den Veröffentlichungen fließen. Ein Beispiel dafür ist das Theaterstück Endstation Zuchthaus, bei dem pro Vorstellung 500 Schilling auf das Konto zugunsten von Jack Unterweger fließen. In einem Brief aus dem Jahr 1980 erklärt Jack, dass Johanna S. mit einem ehemaligen Sektionschef des Justizministeriums einen Schenkungsvertrag abgeschlossen hat, der es ermöglichte, das Geschäftsverbot zu umgehen. Dieser besucht Jack nun regelmäßig und der schreibende Knasti wird immer bekannter. Ein weiterer Versuch von Sonja von Eisenstein im Jahr 1986, die Justizbehörden über die Plagiate und die Umgehung des Geschäftsverbots zu informieren, verläuft ebenfalls erfolglos. Die Staatsanwaltschaft stellt die Ermittlungen ein und auch eine Mitteilung an eine große österreichische Tageszeitung wird nicht beachtet. Als ein Schauspieler, der im vom Jack verfassten Theaterstück Endstation Zuchthaus mitspielt, die Theaterkasse stiehlt, sieht Sonja das als Beweis, dass Jack gefährlich sei, weil seine kriminelle Energie sich offenbar durch seine Texte auf andere übertrage. Dem wurde natürlich jetzt auch keine Beachtung geschenkt.
Mit dem bestandenen Hauptschulabschluss, dem absolvierten Schriftsteller-Fernlehrgang und den ersten Veröffentlichungen im österreichischen und bayerischen Rundfunk sowie der Unterstützung von angesehenen Förderern wagt sich Jack Unterweger Anfang der 80er Jahre an größere Projekte und arbeitet hart auf sein Ziel, die Entlassung, hin. 1982 veröffentlicht er den Lyrikband Tobendes Ich, der große Resonanz findet und mehrere Literaturinteressierte auf ihn aufmerksam macht. Diese nehmen Kontakt zu ihm auf und lernen ihn beim Besuchen in der Strafanstalt kennen. Unter anderem zeigt sich eine Besucherin im Oktober 1984 überzeugt von seiner positiven Persönlichkeitsveränderung. Als Jack 1984 ein Gnadengesuch an den Bundespräsidenten richtet, unterstützt sie ihn mit einem Brief, in dem sie schreibt, dass Unterweger sich bemüht, nach der Erkenntnis seines Fehlverhaltens und dem Eingeständnis der Schuld sein Leben zu ändern, um in die freie Gesellschaft zurückzukehren. Doch das ist nicht die einzige Person, die sich für Jack einsetzt. Eine österreichische Autorin und Buchhändlerin lernt Jack durch seine schriftstellerische Tätigkeit kennen. Als damalige Geschäftsführerin und zweite Vorsitzende der Interessengemeinschaft deutschsprachiger Autoren ist sie von seinen Briefen so beeindruckt, dass sie ihn in der Haftanstalt besucht. In einem Brief aus dem Jahr 1987, der als Unterstützungserklärung für die bedingte Entlassung Unterwegers verfasst wird, schildert sie ihre Eindrücke. Sie beschreibt, dass sie einen aufgeschlossenen Kollegen kennengelernt hat, der an sich arbeitet. Die Sympathie wächst und es entsteht der Plan, ein gemeinsames Buchprojekt zu starten. So entsteht 1983 der Lyrik- und Prosaband Worte als Brücke. Und als nächstes kommt jetzt auch noch ein deutscher Verleger in Kontakt mit Jack. Bei einer Österreichreise im Jahr 1984 besucht er ihn und ist von dessen positiver Entwicklung überzeugt. Und er äußert sich auch positiv, indem er sagt: Ich kann also eine verhältnismäßig lange Wegstrecke von Jack Unterweger in innerer und literarischer Hinsicht überblicken. Und ich kann nur feststellen, dass Jack Unterweger eine erstaunliche Entwicklung zum Positiven genommen hat. Für die Zeit nach Unterwegers Entlassung plant er, ihn mit einem monatlichen Geldbetrag in Höhe von 300 D-Mark zu unterstützen. Also die sind wirklich alle sehr, sehr positiv gesonnen.
Und Jack, der sorgt jetzt auch dafür, dass er in der Literaturszene immer wichtiger wird. Anfang der 80er Jahre wird er Mitglied mehrerer literarischer Interessenvertretungen. Es folgen Einladungen zu Autorenlesungen, prominente Schriftsteller lesen aus seinen Werken und Unterweger erhält die Möglichkeit, Auszüge aus seinem autobiografischen Roman Fegefeuer oder Die Reise ins Zuchthaus, der 1983 vom deutschen Maro Verlag herausgegeben wird, in einer renommierten österreichischen Literaturzeitschrift zu publizieren. Fegefeuer oder Die Reise ins Zuchthaus ist bis heute Jacks bekanntester Roman. Darin verarbeitet er seine Kindheit und Jugend oder zumindest seine Version davon, aber auch sein Knastleben. Wobei sich dieses mit steigendem Ruhm immer angenehmer für ihn gestaltet haben dürfte. Jacks Zelle soll nämlich mit Perserteppichen und teuren Bildern geschmückt sein, außerdem hat er auch im Gefängnis bei Frauen einen Stein im Brett. Sie schreiben ihm zahllose Liebesbriefe. Trotzdem wird sein Buch als authentische Darstellung des Gefängnislebens gefeiert und er erhält 1989 sogar einen Preis, den Ingeborg-Drewitz-Literaturpreis für Gefangene. Später wird es Gerüchte geben, dass Jack den Roman gar nicht selbst geschrieben hat. Mittlerweile gilt es sogar als gut möglich, dass der Erfolgsroman von Sonja von Eisenstein verfasst worden sein könnte, mit der Jack Unterweger ja zeitweise eng zusammengearbeitet hat. Zunächst kümmert das aber niemanden. Durch seine Veröffentlichungen wird auch die prominente Schriftstellerin Elfriede Jelinek auf ihn aufmerksam. Sie erklärt, dass die Klarheit, mit der Jack Unterweger die Ursachen für seine Kindheit, die er mit großer literarischer Qualität beschrieben hat, großen Eindruck auf sie gemacht hat. Sie beginnt dann auch, sich mit ihm Briefe zu schreiben und veranstaltet später eine Lesung aus seinen literarischen Werken. Jack Unterwegers Versuche, an Autorenlesungen aus seinen Werken außerhalb der Gefängnismauern teilzunehmen, werden jedoch zunächst abgelehnt. Die Begründung für die Ablehnung bezieht sich auf die Gleichbehandlung mit anderen Strafgefangenen und auf das mit dem Freigang verbundene erhöhte Risiko. Jack Unterweger gibt aber nicht auf und wendet sich 1983 mit seiner Bitte, an einer Autorenlesung teilzunehmen, an Bundespräsident Dr. Rudolf Kirchschläger. Die Reaktion des Staatsoberhaupts kommt schnell und, wie erwartet, negativ. Er erklärt, dass in einem Gespräch am 10. Februar noch keine Lösung für den Wunsch gefunden wurde, eine Dichterlesung durchzuführen. Trotzdem zeigt er sich von Unterwegers erst kürzlich veröffentlichtem Buch »Tobendes Ich« beeindruckt und räumt ein, dass Jack eine positive Persönlichkeitsentwicklung durchgemacht habe. Für die Zukunft stellt ihm der Bundespräsident in Aussicht, dass sich der zuständige Minister das Buch ansehen werde und er sich genauer über Unterwegers Vorleben informieren wolle, um zu sehen, ob sich eine Möglichkeit zur Förderung seiner schriftstellerischen Tätigkeit finde. Also wir sehen, Jack schafft das ziemlich mühelos, nicht nur irgendwelche Berühmtheiten aus der Literaturszene auf seine Seite zu ziehen, sondern auch tatsächlich dem Bundespräsidenten.
Einem weiteren Brief vom 6. April 1983 ist zu entnehmen, dass Jack sich mehrfach an Dr. Kirchschläger wendet und vor allem über seine laufende literarische Arbeit und über seine zukünftigen Projekte spricht. Zudem lädt er das Staatsoberhaupt zu einer Dichterlesung in der Strafanstalt ein, was jedoch aus Gründen der Fairness gegenüber den freien Dichtern abgelehnt wird. Immerhin mal etwas. Innerhalb des Gefängnisses wird alles, was Jack unternimmt, sehr kritisch gesehen. Ein Leutnant, der dort beschäftigt ist, sagt, dass die Aktivitäten des Strafgefangenen Formen annehmen, die die Sicherheit und Ordnung in der Anstalt gefährden könnten. Jack versuche, eine Lesung zu organisieren, um ein Druckmittel zu schaffen, und dies sei mit den Anstaltsvorschriften natürlich nicht vereinbar. Er befürchtet, dass wenn Jack weiterhin gegen die Anstaltsleitung Stimmung mache, eine Dichterlesung in der Anstalt kaum verantwortet werden könne. Sach spricht sich daher klar gegen eine Lesung aus und kritisiert auch die zunehmenden Interventionen irgendwelcher Berühmtheiten zugunsten von Jack. Jack, der möchte das natürlich nicht so hinnehmen, er fühlt sich schikaniert und beschwert sich über den Leutnant. In dem Beschwerdeschreiben kritisiert er, dass er keine Lust mehr habe, immer noch als destruktiver kleiner Bube behandelt zu werden. Außerdem sagt er, dass der Leutnant keine Gelegenheit auslassen würde, ihm das Leben schwer zu machen.
Parallel dazu wachsen Jacks Beliebtheit und Popularität in der Literaturszene jetzt aber immer weiter. Er erhält den österreichischen Dramatikerpreis 1982, seinen Roman Fegefeuer oder Die Reise ins Zuchthaus wird sehr, sehr viel gelesen und besprochen und auch sein Theaterstück Endstation Zuchthaus wird an mehreren Spielorten in Österreich und Deutschland erfolgreich aufgeführt. Ende 1984 beginnt man dann Jack Unterweger als sogenannten Häfenliterat zu bezeichnen. Häfen ist dabei ein österreichischer Ausdruck für Gefängnis, hat also nichts mit einem Hafen zu tun, also so wie wir das jetzt hier in Deutschland kennen, dass Häfen die Mehrzahl von Hafen ist. Darüber hinaus ist er auch als Knastpoet bekannt. Mit Unterstützung eines Wiener Kulturvereins hält er eine Lesung in der Strafanstalt vor einem Publikum, das aus hochrangigen Beamten der Justizverwaltung, Prominenten aus der Kultur- und Literaturszene sowie Journalisten aus Presse, Rundfunk und Fernsehen besteht. Unterweger sorgt für die detaillierte Planung, einschließlich der Platzierung von Ministeriumsvertretern, Anstaltsleitung und Kulturschaffenden, Mikrofonen, Fernsehen und Radio sowie einem Bücherverkaufstisch. Denn das Ganze soll natürlich ja auch was für ihn abwerfen. Die österreichische Literaturszene hat einen neuen Star und feiert ihn entsprechend. Es folgen weitere Veröffentlichungen, Rezensionen, Einladungen zu Dichterlesungen und eine Reihe von Unterstützungserklärungen und Solidaritätsbekundungen. Ab Januar 1985 wird Unterweger Herausgeber und Redakteur der zweimal jährlich erscheinenden Literaturzeitschrift Wortbrücke. Die Reaktionen darauf sind überwältigend positiv, natürlich. 1985 unternimmt Unterweger dann den ersten Versuch, mit seiner literarischen Arbeit gegen den 1976 verhängten Gerichtsspruch vorzugehen. Er stellt ein Gnadengesuch an den Bundespräsidenten und untermauert es mit einer Mitteilung der Bundespolizeidirektion Klagenfurt. Diese bestätigt, dass sie keine Bedenken gegen seine Rückkehr nach Klagenfurt hätte, falls er entlassen wird. Unterstützt wird er dabei von mehreren Personen. Seine literarische Ziehmutter schreibt, dass sie aufgrund ihrer regelmäßigen Besuche von Unterwegers positiver Entwicklung sowohl auf schriftstellerischem Gebiet als auch in seiner gesamten Persönlichkeit überzeugt sei. Sie betont, dass sie die Herausforderungen der Resozialisierung kenne, aber im Fall von Jack Unterweger optimistisch sei und davon ausgehe, dass er nun die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Wiedereingliederung in die Gesellschaft mitbringen würde.
Der Verleger, der das Buch Fegefeuer oder Die Reise ins Zuchthaus und einige Ausgaben der Wortbrücke veröffentlicht hat, spricht in seiner Unterstützung von Unterwegers intensiver Auseinandersetzung mit seiner Vergangenheit. Er hebt hervor, dass es selten einen Autor gegeben hat, der sich so intensiv mit seiner eigenen Geschichte beschäftigt hat und dass dies in jedem Fall positiv sei. Er sei überzeugt, dass Jack sich eine tragfähige Grundlage für ein Leben in Freiheit erarbeitet habe. Auch Dr. Arno Pilgram, ein bekannter Kriminalsoziologe, unterstützt Unterwegers Gnadengesuch und er ist ebenfalls der Meinung, dass Unterweger erfolgreich resozialisiert werden kann. Er glaubt, seine Entlassung stelle keine Gefahr dar. Jack hat zahlreiche Unterstützer dieser Art und die stärken ihm den Rücken. Und deswegen wendet er sich erneut an den Bundespräsidenten und hofft auf frühzeitige Haftentlassung. Dieser teilt ihm allerdings mit, dass Häftlinge, die eine lebenslange Freiheitsstrafe bekommen, frühestens nach 15 Jahren entlassen werden können. Das Gnadengesuch wird also abgelehnt. Trotzdem erlangt Jack 1986 einen wichtigen Teilerfolg für seine Entlassung. Der Direktor der Staatsanwaltschaft, also Jacks sogenannter Mentor, ändert seine Meinung bezüglich der Durchführung einer Theatervorstellung mit Jack. Er lässt sich jetzt von dessen Argumenten überzeugen und bewilligt die Veranstaltung.
Ende 1986 nimmt dann auch das Projekt der Verfilmung von seinem Roman Im Fegefeuer konkretere Formen an und angestachelt von diesen Erfolgen sieht Jack dann auch erneut eine Chance, vielleicht früher aus dem Gefängnis freizukommen. Und zwar gibt es die Möglichkeit, nachdem man 15 Jahre abgesessen hat, einen Antrag auf eine bedingte frühere Haftentlassung zu stellen. Und hierum beginnt sich Jack jetzt aber schon nach 11 Jahren Haft zu bemühen. Und dafür sucht er sich wieder jede Menge Unterstützer. Auch einige Prominente erheben jetzt wieder die Stimme für eine vorzeitige Entlassung von Jack. Und was ich besonders krass finde ist, darunter ist eben auch jemand, den ihr vielleicht kennt, wenn ihr in der Schule die Blechtrommel gelesen habt. Er ist ein Nobelpreisträger und es handelt sich dabei um Günter Grass. Und ja, wenn sich so jemand für ihn einsetzt, ist das dann natürlich schon ein sehr, sehr krasses Zeichen. Das ist aber immer noch nicht alles. Auch immer mehr, ja, mehr oder weniger Privatpersonen fangen jetzt an, Jack mit Briefen zu unterstützen. Darunter ist ein Sexualwissenschaftler, der ihm eine positive Prognose bestätigt, auch wenn er ihn nie selbst getroffen hat. Darunter ist eine Nonne und es befinden sich darunter eben auch jede Menge Personen aus der Oberschicht der Gesellschaft. Also eine Schriftstellerin und ihr Ehemann, der wiederum Zahnarzt ist. Also ganz viele aus dem, ich sag mal so, angesehenen Kreisen der Gesellschaft, aus denen Jack ja jetzt ursprünglich nicht stammt, setzen sich jetzt halt für ihn ein.
Diese breite Unterstützung verleiht Unterweger jetzt neuen Mut und er stellt einen Antrag auf Übernahme in den Entlassungsvollzug. Sein Anwalt betont dabei, dass er in der Gesellschaft jetzt eine neue Rolle einnehmen könnte. Allerdings gibt es einen neuen kleinen Aufschrei, als Unterweger die Teilnahme am internationalen Publizistikwettbewerb 1989 verweigert wird. Und ihr könnt es euch wahrscheinlich denken, die österreichische Literaturszene, die ist jetzt empört und setzt sich für Unterweger ein. Und schließlich bestätigt der Gefängnisdirektor jetzt, dass Jack bei öffentlichen Veranstaltungen keine negativen Reaktionen hervorrufen wird und er befürwortet die Teilnahme am Wettbewerb.
Am 21. November 1989 wurde Jack Unterweger, der sich zu diesem Zeitpunkt im Entlassungsvollzug befand, auf Anordnung der Anstaltsleitung von der Strafvollzugsanstalt Stein in die Sonderanstalt Wien Favoriten überstellt. Ein unscheinbarer Verwaltungsakt, doch für seine Unterstützer war es ein weiteres Signal, seine baldige Freilassung mit Nachdruck zu fordern. Unterweger hatte sich in den Jahren seiner Inhaftierung eine neue Identität aufgebaut, vom verurteilten Mörder zum gefeierten Gefängnisliteraten. Sein autobiografischer Roman »Fegefeuer« oder »Die Reise ins Zuchthaus« Report eines Schuldigen wurde nicht nur in der renommierten Grazer Literaturzeitschrift Manuskripte veröffentlicht, er avancierte auch zum literarischen Beweis seiner angeblichen Läuterung. Intellektuelle, Künstler und Literaten sahen in ihm das Musterbeispiel für gelungene Resozialisierung und setzten sich mit aller Kraft für seine Entlassung ein. Ein Mörder, der sich durch Literatur geläutert hatte, ein Mann, der die Gesellschaft, die ihn einst ausgestoßen hatte, nun durch seine Kunst spiegelte. Ein Mythos, der allzu bereitwillig geglaubt wurde. Auf der Generalversammlung der Interessengemeinschaft österreichischer Autoren, dem offiziellen Berufsverband der Schriftsteller und Literaturverbände, wurde am 25. und 26. November 1989 ein brisanter Beschluss gefasst. Das Justizministerium solle die Freilassung Unterwegers ohne weitere Verzögerung vollziehen. In einem offiziellen Schreiben hieß es:
Abgesehen von allgemein humanitären Aspekten steht und fällt mit der Person Jack Unterwegers die Glaubwürdigkeit des Justizministeriums hinsichtlich des Resozialisierungsgedankens und der Resozialisierungspraxis überhaupt.
Die Autorenvereinigung ließ dieses Schreiben sowohl dem Bundesministerium für Justiz als auch dem Leiter der Sonderanstalt Wien-Favoriten, Dr. Werdenich, zukommen. Mit der eindringlichen Bitte, dem Mitglied Jack Unterweger weiterhin eine schrittweise Rückkehr in die Gesellschaft zu ermöglichen. Ein Signal, das Gewicht hatte. Zu seinen prominentesten Förderern gehörten unter anderem Erich Fried. Der österreichische Lyriker und politische Denker war bekannt für seine engagierte Poesie gegen Faschismus, Unterdrückung und soziale Ungerechtigkeit. Sein humanistischer Ansatz machte ihn empfänglich für Unterwegers vermeintliche Läuterung. Günter Grass, der deutsche Schriftsteller, Literaturnobelpreisträger und Autor von Die Blechtrommel, setzte sich zeitlebens für soziale Gerechtigkeit und Außenseiter ein. Auch er hielt Unterweger für ein Beispiel gelungener Resozialisierung, eine Fehleinschätzung, die später bitter bereut wurde. Elfriede Jelinek. Die österreichische Schriftstellerin, Feministin und spätere Literatur-Nobelpreisträgerin ist bekannt für ihre radikale Gesellschaftskritik und ihre Auseinandersetzung mit Machtstrukturen und patriarchaler Gewalt. Sie war eine der prominentesten Stimmen, die sich für Unterwegers Freilassung aussprachen. Eine Entscheidung, die sie später als schweren Irrtum betrachtete. Nicht nur diese Persönlichkeiten glaubten an das Narrativ des rehabilitierten Mörders und verliehen ihm durch ihre Unterstützung eine Glaubwürdigkeit, die letztlich fatale Konsequenzen hatte. Der öffentliche Druck wuchs und er zeigte Wirkung. Am 27. April 1990 fiel die endgültige Entscheidung über Unterwegers Zukunft. Der Kremser Richtersenat unter dem Vorsitz von Dr. Franz Perschel befand, dass der wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilte Jack Unterweger auf Bewährung entlassen werden solle. Der Entlassungstermin wurde auf den 23. Mai 1990 festgesetzt. Für Unterweger war dies der Moment, auf den er jahrelang hingearbeitet hatte. Am Morgen des 23. Mai 1990 hatte Bezirksinspektor Heinrich Thalhammer Dienst in der Freigängerabteilung der Sonderanstalt Wien-Favoriten. Er hielt den Ablauf von Unterwegers Entlassung in einer knappen Aktennotiz fest.
Am 23. Mai 1990 um 8.07 Uhr meldete sich der Strafgefangene Jack Unterweger von einem dreitägigen Ausgang zurück. Über die Rückkehr des Insassen wurde Bezirksinspektor Müllner, Aufnahmekanzlei, eine Meldung gemacht. Der Insasse Unterweger wollte sofort seine Entlassungspapiere und sein Geld haben. Ich erklärte ihm, dass dies durch die Aufnahmekanzlei abgewickelt wird und die Entlassung innerhalb der ersten zwei Amtsstunden erfolgt. Daraufhin lud der Insasse seine Depositen in ein Auto und rief mir zu: Ich schicke euch meinen Anwalt vorbei. Ich habe keine Zeit für den Schmäh. Der Strafgefangene Jack Unterweger verließ um 8.45 Uhr die Freigängerabteilung.
Aktennotiz des Bezirksinspektors Heinrich Thalhammer vom 23. Mai 1990.
Nach 15 Jahren hinter Gittern, die letzten davon im Rampenlicht einer engagierten Öffentlichkeit, war Jack Unterweger wieder ein freier Mann. Aber er war mehr als nur ein Ex-Häftling, der sich neu erfunden hatte. Er war ein gesellschaftliches Phänomen. Seine Entlassung wurde von einem gewaltigen Medienrummel begleitet. Die Geschichte des geläuterten Mörders faszinierte die Öffentlichkeit. Er war der Poet, der seine Dämonen besiegt hatte, der Intellektuelle, der die Gesellschaft aus dem Inneren des Strafvollzugs heraus analysiert hatte. Psychologische Gutachten, die ihn einst als hochgradig gefährlich einstuften, vergessen. Die Bedenken von Fachleuten, die in ihm einen narzisstischen Manipulator mit einer stark gestörten Impulskontrolle sahen, untergegangen im Rausch der Begeisterung. Stattdessen wurde er gefeiert. Als der Verdacht auf Mord gegen Jack Unterweger öffentlich wurde, als ein Haftbefehl erlassen und die mediale Berichterstattung immer erdrückender wurde, da wurde es still um jene, die einst mit Inbrunst für ihn gekämpft hatten. Viele seiner Unterstützer, die zuvor mit Leidenschaft für seine Resozialisierung eingetreten waren, distanzierten sich nun. Nur noch wenige hatten den Mut, öffentlich zu ihrer Entscheidung zu stehen, seine vorzeitige Entlassung forciert zu haben. Der Literat, der als Triumph der Rehabilitierung galt, wurde zum Symbol eines fatalen Justizirrtums. Ein Irrtum, der tödliche Folgen hatte. Doch dazu später mehr. Während seiner Haft in der Strafvollzugsanstalt Stein ließ Jack Unterweger keinen Zweifel daran, dass er einen klaren Plan für seine Zukunft hatte.
Es ist also davon auszugehen, dass ich meine Arbeitsmöglichkeiten während des Entlassungsvollzugs konzentriert darauf ausrichten werde, dass mir nach einer möglichen bedingten Entlassung ein fast nahtloser Übergang in die Freiheit möglich wird.
Jack Unterweger über seine Zeit im Entlassungsvollzug und darüber hinaus.
Strukturiert, zielgerichtet. Ein Mann, der sich bewusst war, wie entscheidend dieser letzte Schritt für ihn war. Doch kaum war die Freiheit in greifbare Nähe gerückt, löste sich dieses wohlklingende Konzept in Luft auf. Von seinen guten Vorsätzen blieb nicht viel übrig. Weder hielt er sich vom Rotlichtmilieu fern, noch widmete er sich mit der angekündigten Disziplin seiner literarischen Karriere. Jener Karriere, die ihm überhaupt erst die Tür in ein neues Leben geöffnet hatte. Ursprünglich hatte Unterweger während des Vollstreckungsvollzugs angegeben, dass er sich nach der Entlassung in Klagenfurt niederlassen wolle. Doch noch bevor er die Gefängnismauern endgültig hinter sich ließ, war von diesen Plänen keine Rede mehr. Stattdessen sicherte er sich, mit Unterstützung einer seiner Geliebten, Paula T., eine Wohnung im 8. Wiener Gemeindebezirk. Die monatliche Miete? 13.000 Schilling, eine stolze Summe. Die Wohnung diente ihm während seiner nahezu täglichen Ausgänge aus der Sonderanstalt Wien-Favoriten als Rückzugsort. Hier genoss er bereits vor seiner offiziellen Entlassung die Annehmlichkeiten eines freien Mannes. Mit Wein, Frauen und dem Gefühl, unantastbar zu sein. Doch damit nicht genug. Kaum wieder auf freiem Fuß machte sich Unterweger daran, sein neues Leben mit vollem Tempo zu erobern. Er besuchte systematisch alte Bekannte und neu gewonnene Förderer in Österreich, Deutschland und der Schweiz. Dabei legte er in kürzester Zeit tausende Kilometer zurück, ließ sich feiern, knüpfte Kontakte und schuf ein Netzwerk, das ihm Schutz und Status verleihen sollte. Sein Lebensstil? Extravagant. Seine Fahrzeuge? Auffällig. In schneller Abfolge kaufte er sich mehrere Autos, manche davon geradezu protzig. Doch eine Obsession stach besonders hervor. Mit geradezu manischer Intensität suchte Unterweger die Gesellschaft von Frauen. Unaufhaltsam, ruhelos, getrieben von einem Hunger, der weit über das Bedürfnis nach Aufmerksamkeit hinausging. Ein Ex-Häftling auf dem Sprung in ein neues Leben oder auf direktem Kurs in den Abgrund. Mittwoch, 23. Mai 1990. Der erste Tag in Freiheit. Doch Jack Unterweger hat kaum Zeit, diesen Moment zu genießen. Noch am Tag seiner bedingten Entlassung aus der Sonderanstalt Wien-Favoriten macht er sich daran, ein Problem zu lösen. Geld. Sein Ziel? Der Ehemann seiner geliebten Paula. Unterweger fordert ein Darlehen, 180.000 Schilling, angeblich für eine dringend zu begleichende Honorarzahlung an seinen Anwalt Dr. Georg Zanger. Doch der Unternehmer durchschaut das Spiel und bleibt standhaft. Statt Bargeld bietet er Unterweger einen Job im Außendienst seiner Firma an. ein Angebot, das dieser nicht einmal in Erwägung zieht. Ein spektakulärer Neustart sieht anders aus. Gerade einmal 2 Tage nach seiner Freilassung registriert Unterweger sein neues Fahrzeug. Ein Mercedes 450 SEL, versehen mit dem Wiener Wunschkennzeichen Jack 1. Ein Statement. Ein Zeichen, dass er angekommen ist. In nur 10 Tagen legt er damit 1815 Kilometer zurück. Ohne Führerschein. Die Geschwindigkeit seines Fahrens gleicht der Geschwindigkeit seines Lebens. Ende Mai trifft er die 23-jährige Studentin Sonja B., mit der er bereits während der Haft Kontakt hatte. Sie besucht ihn für ein Interview und folgt ihm nach dem Cafébesuch direkt in seine Wohnung. Fast zur gleichen Zeit lernt er im Literatencafé im 9. Wiener Gemeindebezirk die 23-jährige Petra W. und die 22-jährige Helma B. kennen. Beide treffen ihn danach regelmäßig, 5 bis 10 Mal. Juni 1990. Die Begegnungen setzen sich fort. In einem Lokal eines ehemaligen Mithäftlings lernt Unterweger die Kellnerin Elfriede B. kennen. Wenig später werden sie intim. Die Affäre dauert bis November 1990. Danach verlieren sich ihre Wege. Sein Name erscheint inzwischen auch wieder in amtlichen Akten. Am 6. Juni 1990 überfährt Unterweger eine Sperrlinie und erhält seine erste Anonymverfügung, eine Verwaltungsstrafe, die in Österreich für bestimmte Verkehrsübertretungen im ruhenden Verkehr eingesetzt wird. Am 13. Juni 1990 hält Jack Unterweger einen Vortrag an Österreichs größter naturwissenschaftlich-technischer Forschungs- und Bildungseinrichtung, der Technischen Universität Wien, zum Thema Sicherheitspolizeigesetz. Ironie oder Kalkül? Nur 5 Tage später lernt er die junge Natascha G. aus Gleisdorf bei Graz kennen. Er lädt sie ins Burgtheater ein raffiniertes Spiel der Verführung. Am nächsten Tag holt er sie mit seinem Auto ab und verbringt mit ihr das gesamte Wochenende. Danach reist er nach Deutschland und anschließend in die Schweiz. Am 27. Juni 1990 steht Unterweger erneut vor Publikum. Er hält einen Vortrag an der Höheren Technischen Bundeslehr- und Versuchsanstalt Villach. Der Juli beginnt, wie der Juni endet. Rasend, rastlos, getrieben. Am 4. Juli 1990 reist er nach Deutschland, um die 30-jährige Martina W. zu besuchen, die er über eine Kontaktanzeige kennengelernt hat. Er bleibt 3 bis 4 Tage und kehrt nicht mit leeren Händen zurück. Martina W. schenkt ihm einen Schäferhund. Mitte des Monats besucht er seine Brieffreundin Nina C. in der ehemaligen DDR, bleibt eine halbe Woche und nutzt die Gelegenheit, um Dresden, Freiburg und Weimar zu bereisen. Am 29. Juli 1990 ist Jack Unterweger in Vorarlberg unterwegs, fährt in Richtung Lindau und verursacht einen Verkehrsunfall mit Fahrerflucht. Das Gericht verurteilt ihn später zu einer Geldstrafe von 2025 Mark. Seine Begleiterin an diesem Tag? Petra W. Doch sie bleibt nicht bei ihm und nimmt noch am selben Tag den Zug zurück nach Wien. Im August besucht Nina C. ihn für 14 Tage in Wien. Sie reisen gemeinsam nach Kärnten, Salzburg und München. Am 13. August 1990 schreibt Jack Unterweger einen Brief an das Bezirksgericht Krems. Der Inhalt? Sein Unmut darüber, dass ihm ein Bewährungshelfer zugeteilt wurde. Er fordert Freiheit, aber bitte ohne Aufsicht. 2 Wochen später wechselt er sein Fahrzeug. Statt des Mercedes fährt er nun einen BMW 728. Der Sommer 1990 wird dunkler. In Wien hält er am Straßenstrich. Eine Prostituierte steigt in seinen BMW. Sie suchen ein Hotel auf. Doch dort wird die Begegnung verstörend. Unterweger verlangt von ihr, den Rock hochzuziehen, während er sich vor ihr selbst befriedigt. Niemand erfährt davon. Noch nicht. Im September 1990 taucht Unterweger in neuen Kreisen auf. Er besucht die Buchmesse in Frankfurt und lernt dort die Wiener Schriftstellerin Franziska O. kennen. Zurück in Wien begegnet er der Schülerin Nora P. Am 14. September 1990 dann eine neue Reise. Die Studentin Erika B. fährt mit ihm und ihrer Freundin nach Prag. Sie übernachten 2 Mal in einem Privatquartier. über das, was Unterweger der 20-jährigen Blanka Bokova mutmaßlich in der ersten Nacht in Prag antut, werden Sarah und Nadine im folgenden Kapitel berichten. Es ist der Beginn einer Serie von Morden an Prostituierten. Im Oktober 1990 trifft Jack Unterweger die Schriftstellerin Franziska O. in einem Café wieder. Charmant, wortgewandt, kultiviert. Er weiß, wie er Menschen für sich gewinnt. Nach einer angeregten Unterhaltung lädt er sie in seine Wohnung ein. Ein harmloser Vorwand, er will ihr eines seiner Bücher zeigen. Sie folgt ihm. Doch kaum sind sie dort, verändert sich die Atmosphäre. Er entkleidet sich vor ihr, plötzlich ohne Vorwarnung. Die Situation kippt. Unbehagen verwandelt sich in Angst. Als sie gehen will, versucht er, sie daran zu hindern. Die Tür ist nah, doch Unterweger auch. Mit ruhigen Worten, mit geschicktem Zureden gelingt es ihr schließlich, ihn umzustimmen. Franziska O. kann die Wohnung verlassen. Was ist der rote Faden, der sich seit der Haftentlassung durch das Leben von Jack Unterweger zieht? Er sammelt Menschen, besonders Frauen. Er bewegt sich in immer größer werdenden Kreisen, zieht Menschen in seinen Bann, nur um sie irgendwann fallen zu lassen. Ein Leben auf der Überholspur, ein Leben, das immer mehr außer Kontrolle gerät. Während seiner Haft hatte er an seinem Image gearbeitet. Sein Roman Fegefeuer war 1988 von Wilhelm Hengstler verfilmt worden, ein künstlerisches Experiment, das seinen Weg der Reue in Szene setzte. Nach seiner Freilassung ließ er keine Zeit verstreichen. Er schrieb weiter. Sein nächstes Buch, Kerker, folgte bald nach seiner Entlassung. Kurz darauf wurde sein Theaterstück Kerker oder Im Namen der Republik im November 1990 im Wiener Theater Tribüne uraufgeführt. Die Inszenierung war symbolträchtig. Ein ehemaliger Sträfling, der das System der Justiz in Frage stellte. Ein Mann, der sich selbst zur Stimme der Vergessenen machte. Doch sein größtes Kunstwerk war nicht das geschriebene Wort. Sein größtes Kunstwerk war er selbst. Unterweger verstand es, das gesellschaftliche Klima zu nutzen. In einer Zeit, in der Themen wie soziale Gerechtigkeit, Resozialisierung und die Frage nach der zweiten Chance im Mittelpunkt standen, war er der perfekte Protagonist. Mit Schrei der Angst schrieb er ein weiteres Theaterstück, diesmal über die soziale Ausgrenzung von AIDS-Patienten, ein brisantes Thema der frühen 90er Jahre. Ein weiteres Zeichen dafür, dass Jack Unterweger genau wusste, welche Geschichten die Menschen hören wollten. Doch Unterweger blieb nicht nur auf der Bühne. Nach seiner Entlassung begab er sich auf eine Tour durch Österreich, Deutschland und die Schweiz. Leseabende, Vorträge, Diskussionen. Er wurde eingeladen, bejubelt, gefeiert. Das Publikum hörte ihm zu. Die Medien hörten ihm zu. Die Intellektuellen sahen in ihm eine tragische Figur, einen Poeten, der sich aus der Dunkelheit herausgeschrieben hatte. Jack Unterweger wurde ein gern gesehener Gast in der österreichischen Kulturszene und auf diversen Partys. Er trat in Fernsehsendungen auf, gab Interviews und genoss die Aufmerksamkeit, insbesondere die von Frauen. In seinem Tagebuch dokumentierte er penibel seine sexuellen Affären und vergab sogar Noten. Er war Teil der Wiener Schickeria und der sogenannten Seitenblicke-Gesellschaft, eine Bezugnahme auf die in der ORF-Sendung Seitenblicke oft und gerne vorkommenden Personen der medienpräsenten Gesellschaftsschicht in Österreich. Ein Mann, der aus der Hölle kam und nun über das Fegefeuer der Gesellschaft schrieb. Doch Ruhm ist eine vergängliche Währung. Mit der Zeit verloren die Medien das Interesse an Jack Unterweger, dem Poeten. Der Grund: Ernüchterung.
Man erkennt immer deutlicher, dass seine literarischen Qualitäten Grenzen haben und über triviale Häfenliteratur nicht hinausragen. Sein Hauptthema, das eigene verpfuschte Leben, ist erschöpfend betrachtet. Mehr kann er nicht liefern.
Doris Pieringer, Journalistin und Autorin.
Sein einst so bewunderter Schreibstil war nicht brillant, nicht revolutionär, sondern banal. Sein Mythos begann zu bröckeln, als sich seine schriftstellerische Karriere als weniger nachhaltig erwies als erhofft, begann Unterweger sich ein neues Tätigkeitsfeld zu erschließen, den Journalismus. Er begann für ein Wiener Magazin an einer Reportage über das Rotlichtmilieu zu arbeiten. Die dunklen Gassen, die verlorenen Seelen, die verborgenen Existenzen, es war eine Welt, die ihn anzog. Eine Welt, die ihm mehr bedeutete, als irgendjemand ahnte. Unterweger selbst drang tiefer in die Materie ein. Er recherchierte weiter. Für einen noch größeren Auftrag. Dann geriet alles außer Kontrolle. Jack Unterweger hatte es geschafft. Sein Wahnsinn begann, doch niemand erkannte ihn als solchen. In einem weißen Anzug gekleidet, fuhr er in einem weißen Ford Mustang durch die Straßen. Ein Star der Kulturszene, gefeiert, umschwärmt, allgegenwärtig. Niemand ahnte, dass er noch immer über seine eigene Hölle schrieb. Als in Wien mehrere Sexarbeiterinnen spurlos verschwinden, erhält Unterweger einen neuen Auftrag. Der österreichische Rundfunk, ORF, schickt ihn als Reporter für eine TV-Reportage ins Rotlichtmilieu. Seine Recherche führte ihn auch ins Ausland, nach Prag, nach Los Angeles. Er geht dorthin, wo er sich am besten auskennt, in die Welt der Nacht, in die Welt der Frauen, die längst in seinem tödlichen Fokus stehen. Er interviewt Polizisten, befragt Ermittler, er erkundigt sich nach den Fortschritten der Untersuchungen mit einer Unverfrorenheit, die ihresgleichen sucht. Und während er von Stadt zu Stadt reiste, während er Interviews führte, während er den Abgrund dieser Welt analysierte, begann sich parallel eine zweite Spur zu formen. Eine Spur aus Blut. Prostituierte, die brutal stranguliert aufgefunden wurden. Eine beunruhigende Serie, ein Muster. Doch niemand erkannte es. Niemand stellte eine Verbindung her. Denn wer würde glauben, dass der gefeierte, resozialisierte Jack Unterweger genau die Frauen tötete, über deren Schicksal er schrieb? Seine Tarnung war perfekt. Und sein Spiel hatte gerade erst begonnen. Jack Unterweger spielte mit allen. Mit den Intellektuellen, die ihn feierten, mit den Medien, die ihm eine Bühne boten, mit der Polizei, die ihm blind vertraute, und er spielte mit den Frauen. Denn er zog sie an. Nicht nur jene, die er später tötete. Da war die Klosterschwester, die ihm immer wieder Selbstgebackenes schickte. Die Burgtheater-Schauspielerin, die ihm zu Füßen lag, die tätowierte Fotografin aus Deutschland, die sich zu ihm hingezogen fühlte. Die biederen Hausfrauen, die ihm Briefe mit Bibelsprüchen schickten. Die reichen, gelangweilten Ehefrauen, die in ihm einen verbotenen Kick suchten. Die Krankenschwestern, Studentinnen, höheren Töchter, sie alle verfielen seinem Mythos. Ein Mörder als Idol. Ein verstörendes Phänomen, das die Psychologie als Hybristophilie bezeichnet. Die Anziehung zu Verbrechern, die Faszination für das Böse. Je grausamer ein Täter, desto höher die Briefstapel. Je bekannter ein Mörder, desto größer sein Kult. Und Jack Unterweger? Er wusste die Erkenntnis zu nutzen, dass Menschen besonders manipulierbar sind, wenn sie glauben können, was sie glauben möchten. Wer waren die Frauen, die Jack Unterweger brutal ermordete? Nadine und Sarah folgen nun ihrer Spur.
Jack, der genießt sein neues Leben jetzt also in vollen Zügen und auf jede für ihn erdenkliche Art. Denn kaum ist er frei, beginnt er eine grausame Mordserie mit schrecklichen Taten in kurzer Abfolge, die wir euch in diesem Abschnitt schildern. Bei seinen Opfern handelt es sich um Sexarbeiterinnen, die zum damaligen Zeitpunkt aber noch Prostituierte genannt worden sind. Und vorweg muss ich sagen, dass ich gar nicht gedacht hätte, dass es so schwierig ist, gesicherte Informationen über Jacks Opfer zu bekommen. Über den Täter gibt es ja so viele Informationen, aber über die Opfer? Kaum zwei Quellen sind sich einig über die Alter der Opfer oder ihre Auffindeorte, manchmal variieren sogar die Namen. Und ich habe mich gefragt, woran das liegt. Ob das mit ihrem Beruf zu tun hat? Das ist fraglich, auffällig ist es aber allemal. und ich werde jetzt versuchen, mich nach den Informationen zu richten, die am weitesten verbreitet sind. Ich erhebe aber dabei keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder sogar Korrektheit, ja, aus dem bereits genannten Grund. Am 25. Oktober 1990 checkt Jack in ein Hotel in St. Veit ein. Am Folgetag geschieht im etwa 155 Kilometer entfernten Graz ein abscheuliches Verbrechen. Dort wird die 41-jährige Prostituierte Brunhilde Masser ermordet. Sie wird zuletzt gegen 0.15 Uhr in der Griesgasse gesehen. Ihre Leiche wird am 5. Januar in einem Bachbett bei Gradkorn etwa 8 Kilometer vom letzten bekannten Aufenthaltsort entfernt gefunden. Die teilweise mit Zweigen bedeckte Leiche ist nackt und wird in Bauchlage gefunden. Der linke Arm ist angelegt, der rechte ausgestreckt und der Kopf zeigt nach Norden. Es sind Verletzungen an Hals und Körper zu sehen. Aufgrund der fortgeschrittenen Verwesung lässt sich die genaue Todesursache nicht mehr ermitteln, doch es wird vermutet, dass sie erdrosselt wurde. Ihr eigener BH ist kunstvoll um ihren Hals gebunden. Erdrosselung mit den eigenen Kleidungsstücken. Ein makaberes Ritual, das sich ab jetzt durchzieht, wie der rote Faden einer Geschichte. Jack Unterweger wird einige Zeit später dazu vernommen, gibt aber ein Alibi an. Eine Frau aus der Grazer Gesellschaft, deren Existenz jedoch nicht nachgewiesen werden kann. Eine Tankstellenrechnung zeigt zudem, dass er sich zwischen 0 Uhr und 8 Uhr nur 7 Kilometer von Graz entfernt aufgehalten haben könnte, was ihn zur Zeit des Verschwindens in der Nähe des Tatortes platziert. Außerdem gibt Unterweger an, am 26. Oktober 1990 zwischen 8 und 10 Uhr in einem St. Veiter Hotel angekommen zu sein. Hotelpersonal kann das jedoch nicht bestätigen. Obwohl er in dem Hotel die Nacht von dem 25. Oktober auf den 26. bezahlt hat, hat ihn niemand dort gesehen. Dazu kommt, die Gegend, in der Massers Leiche gefunden wird, ist Unterweger bekannt, da er diese während eines Besuches beim Vater einer seiner ehemaligen Liebhaberinnen bereits einmal aufgesucht hat. Ebenfalls im Herbst 1990 verschwindet in Prag Blanka Bojkova, ebenfalls eine Prostituierte oder eben wie man heute sagen würde, Sexarbeiterin. Ihr Körper wird in den Ufern der Moldau entdeckt. Erneut dieselbe verstörende Handschrift wie bei den Taten in Österreich. Es wirkt, als wolle der Täter in verschiedenen Ländern seine dunklen Neigungen ausleben. Noch kommt niemand auf die Idee, dass Jack mit dem Tod der Sexarbeiterin zu tun haben könnte. Und er führt fröhlich weiter sein Leben in Freiheit.
Am 6. November feiert Jack in einer Pizzeria die Premiere seines Theaterstücks Kerker oder im Namen der Republik mit 32 Flaschen Sekt im Wert von 11.200 Schilling. Die eigentliche Premiere des Stücks findet am 11. November in Wien statt. Gleichzeitig erhält Jack am 20. November ein Schreiben der Unterrichtsministerin, indem sie ihm einen Produktionskostenzuschuss von 50.000 Schilling für das Stück Kerker sowie eine Subvention in Höhe von 15.000 Schilling für die Anmietung eines Tourneebusses gewährt. Zudem hilft eine Frau, die Unterweger aus seiner Haftzeit kennt, ihm Ende des Monats dabei, Plakate für sein Theaterstück zu schreiben. In dieser Zeit ist Unterweger auch im Raum Graz unterwegs, um für eine österreichische Monatszeitschrift einen Artikel über die Rotlichtszene der Stadt zu verfassen. Am 4. Dezember 1990 beendet Felicitas N., die Unterweger Mitte Oktober kennengelernt hat, ihre Beziehung mit ihm. Sie ist mit ihm nach der Vorstellung seines Theaterstücks Kerker in Vorarlberg und bricht schließlich den Kontakt ab. Und am 5. Dezember 1990 verschwindet die Prostituierte Heidemarie, in manchen Quellen noch einfach Heidi oder Heide Hammerer, aus dem 70 Kilometer entfernten Bregenz. Sie wird zwischen 23 Uhr und 0 Uhr zuletzt lebend gesehen. Ihre Leiche wird am 31. Dezember in einem abgelegenen Waldstück in Lustenau gefunden, rund 15 Kilometer vom Ort ihres Verschwindens entfernt. Der Körper ist nackt und in Bauchlage aufgefunden worden. Kopf und Körper sind mit einem Blouson bedeckt. Verletzungen an Kopf, Hals und Körper weisen auf eine Strangulation und Erstickung durch Knebelung mit ihrem eigenen Slip hin. Es werden Fremdfasern an ihrer Kleidung gefunden, die später, also erst viel später als gegen ihn ermittelt wird, mit einem Schal und einer Lederjacke in Jacks Wohnung übereinstimmen. Zudem stellt eine Untersuchung der Züricher Stadtpolizei fest, dass Haare an der Leiche eine starke Ähnlichkeit mit Unterwegers eigenen Kopfhaaren aufweisen. Unterweger, der sich zwischen dem 5. und 8. Dezember 1990 in einem Hotel in Dornbirn aufhält, wird von einem Zeugen zusammen mit der Ermordeten kurz vor dem Verschwindenszeitpunkt gesehen. Er gibt an, ein Alibi von einem Redakteur aus Vorarlberg zu haben, doch dieses stellt sich als falsch heraus. Außerdem bestreitet er, Heidemarie Hammerer zu kennen oder mit ihr Kontakt gehabt zu haben. Am 7. Dezember 1990 ist Unterweger Studiogast im ORF Dornbirn. Wir erinnern uns, er ist zu der Zeit nicht nur ein gefeierter Buch- und Theaterautor, sondern er wird nun auch zum Kriminalreporter. Der ORF fordert ihn dazu auf, über die Prostituiertenmorde zu berichten, da er sich in der Rotlichtszene doch so gut auskenne. Ja, und ironischer geht's ja wohl kaum, denn langsam aber sicher kristallisiert sich jetzt heraus, Jack ist nicht der nette, geläuterte Kerl, als der er sich ausgibt. Im Februar 1991, während eines Treffens mit einer Schauspielerin, zieht Jack plötzlich eine Pistole und ein Springmesser und äußert, dass Salzburg ein gefährlicher Boden sei. Am 1. März 1991 beendet seine damalige Freundin Natascha G. ihr Verhältnis mit Jack Unterweger, nachdem sie von seinen weiteren Beziehungen zu anderen Frauen erfährt. Ebenfalls im März 1991 wird die Sexarbeiterin Clotilde H. von einem Mann mit dem Autokennzeichen W-Jack-1 angesprochen, der fragt, ob sie sich quälen lasse. Sie erkennt das Kennzeichen und nimmt den Mann mit in ihre Wohnung. Glücklicherweise passiert ihr nichts. Am 7. März 1991 wird die Grazer Prostituierte Elfriede Schrempf das letzte Mal gegen 23 Uhr in der Volksgartenstraße gesehen. Ihre Leiche wird später, am 5. Oktober 91, in einem Waldgebiet in Lichtendorf, rund 20 Kilometer vom Verschwindensort entfernt, gefunden. Ihre Todesursache kann aufgrund der weitgehenden Skelettierung nicht mehr festgestellt werden. Doch es geschieht etwas Auffälliges. Bezugspersonen von Elfriede bekommen jetzt unseriöse Telefonanrufe und die Nummern dieser Leute stehen alle in ihrem verschwundenen Notizbuch. Wenig später wird dann auch die Leiche der Sexarbeiterin Silvia Zagler gefunden, die, je nach Quelle, erst 23 oder 24 Jahre alt war.
Am 5. Dezember 1990 gibt Unterweger bei einer polizeilichen Befragung an, dass er zur fraglichen Zeit in Wien gewesen sei, doch sein Alibi kann nicht verifiziert werden. Jack Unterweger hält zwar am 7. März eine Lesung, er behauptet aber zur tatkritischen Zeit bei seiner minderjährigen Freundin gewesen zu sein. Diese minderjährige Freundin geht im Übrigen noch zur Schule. Seine Aussage wird jedoch von der besagten Freundin selbst bei einer polizeilichen Befragung widerlegt und sie kann dann auch Tagebuchaufzeichnungen vorlegen, die das bestätigen. Ein anderer wichtiger Punkt ist, dass am 12. März, also kurz nach der Tat, seine Geliebte Paula T. eine kleine verkrustete Wunde an Unterwegers Kopf und blaue Flecken an der Innenseite seines Unterarmes entdeckt hat. Und diese Wunden oder diese Verletzungen könnten natürlich dabei entstanden sein, als sich das Opfer gegen Jack Unterweger gewehrt hat. Sie ist aber nicht sein letztes Opfer, denn auch die Prostituierte Sabine Meutzi oder auch Meutzel, auch hier variieren die Quellen, wird am 16. April 1991 um 23 Uhr zum letzten Mal lebend gesehen. Sie ist erst 25 Jahre alt. Ihre Leiche wird am 20. Mai 1991, also ungefähr einen Monat nach der Tat, in einem Waldgebiet in Wien, etwa 8,6 Kilometer vom Ort des Verschwindens entfernt, aufgefunden. Sie ist bis auf einen hochgeschobenen Body nackt und weist Verletzungen an Kopf und Hals auf. Um ihren Hals ist eine Damenstrumpfhose gewickelt, die im Nackenbereich fest verknotet wurde. Die Todesursache wird als Strangulation festgesetzt. Jack Unterweger gibt zu, sich an diesem Tag beruflich am Straßenstrich aufgehalten zu haben, kann jedoch kein präzises Alibi vorlegen.
Am 28. April 1991 wird die Sexarbeiterin Regina Prim gegen 23.30 Uhr im Bereich Linzer Straße-Flachgasse zum letzten Mal lebend gesehen. Je nach Quelle ist sie 32 oder 33 Jahre alt. Ihre Leiche wird erst am 16. April 1992 in einem Waldgebiet in Wien gefunden, 17 Kilometer vom Verschwindensort entfernt. Aufgrund der weit fortgeschrittenen Skelettierung der Leiche kann der genaue Todeszeitpunkt und die Todesursache nicht mehr ermittelt werden. Im Oktober 1991 erhält der Ehemann von Regina Prim an seiner geheimen Telefonnummer, die nur auf Visitenkarten vermerkt war, anonyme Anrufe bezüglich des Mordes an seiner Frau. Der Anrufer beschreibt jetzt detailliert den Hergang der Tat und nennt Kleidungsstücke, die seine Frau bei ihrem Verschwinden getragen hatte. Rudolf Prim gibt später an, dass er den anonymen Anrufer im Februar 92 nach einer Radiosendung eindeutig als Jack Unterweger identifiziert habe. Im Mai 1992 findet er in der Wohnung seiner verstorbenen Frau Tagebuchaufzeichnungen, die belegen, dass sie Kontakt mit Jack hatte. Jack gibt aber natürlich mal wieder ein Alibi an. Er behauptet, während des Mordzeitpunkts im Kino gewesen zu sein und nennt zudem einen anschließenden Reifenkauf sowie einen Lokalaufenthalt als Alibi. Zeugen bestätigen, dass er bis etwa 20.20 Uhr im Kino war, aber für einen Lokalaufenthalt danach gibt es keine Zeugen. Ende des Monats erzählt er Bekannten, dass er über Ostern privat in Monte Carlo gewesen sei, das kann aber auch nicht verifiziert werden. Am 7. oder 8. Mai 1991 wird die Wiener Prostituierte Karin Erolo-Slatki gegen 1 Uhr letztmalig bei der Ausübung der Straßenprostitution gesehen. Ihre Leiche wird am 23. Mai 1991 von einer Spaziergängerin in einem Waldstück bei Gablitz nahe Wien gefunden, etwa 17 Kilometer vom Ort des Verschwindens entfernt. Die Leiche ist unbekleidet und wieder in Bauchlage. Und ein dicker Ast liegt knapp oberhalb des Kopfes. Um ihren Hals ist ein Body gewickelt, der im Nackenbereich fest verknotet ist. Als Todesursache wird Strangulation durch Erdrosseln mit dem Body festgestellt. Zudem sind Zeichen von stumpfer Gewalteinwirkung im Bereich des Hinterkopfes und der Lippen erkennbar. Unter der Leiche wird eine abgerissene Fingerkuppe eines Gummihandschuhs gefunden. Ein Typ von Handschuh, der in Unterwegers Theaterstück Schrei der Angst verwendet wird. Anfangs gibt er keine Erklärung zu diesem Fall ab. Nach und nach kommen nun jedoch Verbindungen Jacks zu den ermordeten Sexarbeiterinnen ans Tageslicht. Für ihn steht nun jedoch erstmal die Reise nach Los Angeles an, über die wir anfangs schon gesprochen haben. Und, wie bereits gesagt, geht es dort mit den Morden weiter. Jack steigt jetzt aber erstmal im berüchtigten Hotel Cecil ab, in dem auch schon andere bekannte Kriminelle wie Richard Ramirez, der Night Stalker, gewohnt haben. Das Hotel hat einen düsteren Ruf und ist mit verschiedenen Vorfällen von Gewalt und Mord verbunden.
Im Juni 1991 wird die Prostituierte Shannon Exley gegen 4 Uhr morgens in Los Angeles letztmalig gesehen. Sie arbeitet auf der Straße. Ihre Leiche wird noch am selben Tag um 13.50 Uhr in der Nähe eines Parkplatzes entdeckt. Nur etwa 4,4 Kilometer entfernt vom letzten bekannten Ort, an dem sie gesehen wurde. Die Leiche ist bis auf die Socken und ein hochgeschobenes T-Shirt nackt und liegt in Bauchlage. Das Gesicht ist dem Boden zugewandt, die Beine sind gespreizt, der Kopf ist nach Osten gerichtet. Der Täter hat ihren BH als Strangulationswerkzeug benutzt, um sie zu erdrosseln. Und es geht noch weiter. Ende Juni 1991, am 28. Juni genauer gesagt, wird Irene Rodriguez, ebenfalls eine Prostituierte aus Los Angeles, zuletzt gegen 20 Uhr gesehen. Ihre Leiche wird 2 Tage später, am 30. Juni, 3 Kilometer entfernt auf einem LKW-Parkplatz gefunden. Die Leiche ist völlig nackt und der BH um den Hals verknotet. Er deutet auf Strangulation hin. Jack Unterweger, der wohnt während dieser Zeit immer noch im Cecil Hotel, das in der Nähe des Tatortes liegt. Außerdem haben die beiden Sexarbeiterinnen in der Nähe des Hotels ihre Dienste angeboten. Also sehr auffällig. Am 3. Juli 1991 verschwindet die Prostituierte Cherry Long aus Los Angeles gegen 23 Uhr spurlos. Ihre Leiche wird später am 11. Juli in einem Waldgebiet in Malibu, etwa 37 Kilometer vom Tatort entfernt, entdeckt. Sie ist ebenfalls unbekleidet, bis auf ein hochgeschobenes T-Shirt, und befindet sich in Rückenlage. Auch bei diesem Mord gibt es starke Ähnlichkeiten zu den anderen Taten. Der Täter hat erneut ein BH als Strangulationsmittel verwendet. Jack Unterweger wurde vor der Tat von mehreren Prostituierten gesehen, und zwar in der Nähe von dort, wo Sherry ihren Standplatz hatte. Doch Unterwegers Aufenthalt in Los Angeles ist nur ein weiterer Akt in einem immer größer werdenden Drama. Während er in Kalifornien sein Unwesen treibt, beginnen in Europa und den USA Ermittlungen, die seine unaufhaltsame Mordserie bald in den Abgrund ziehen sollen. Nach seiner Rückkehr aus L.A. zieht sich die Schlinge um Jack langsam, aber sicher zu. Natürlich fällt es auf, dass in den USA Taten stattfanden, die denen in Österreich und Prag glichen. Und das, kaum dass er in Los Angeles war. Nun werden Prostituierte gezielt befragt. Und viele können angeben, Jack und sein Auto mit dem auffälligen Kennzeichen, das seinen Namen Jack enthält, also sehr klug, in der Umgebung der getöteten Frauen gesehen wurde. Dazu kommt der Mann eines der Opfer, der Jack als anonymen Anrufer entlarven kann. Jack hat außerdem keine glaubhaften Alibis und war immer in erreichbarer Nähe des Tatortes. Glücklicherweise zieht sich die Schlinge jetzt immer enger zu und Jack bleibt jetzt letztendlich nur noch eines, nämlich die Flucht. Und leider ergreift er sie dann auch.
Und das war's jetzt auch schon wieder mit unserer zweiten Sonderfolge zu Jack Unterweger. Am nächsten Sonntag wird's aber noch eine dritte geben, wieder in Zusammenarbeit mit Max. Wir freuen uns auf jeden Fall schon darauf und wir hoffen, dass euch diese Folge hier gefallen hat. Und wenn ja, dann lasst uns doch ein Like da oder eine positive Bewertung und folgt uns auch sehr, sehr gerne auf unserem Instagram-Account mordhoch2.truecrimepodcast.
Kommentare sind auch immer schön.
Genau, da freuen wir uns auch.
Ja.
Ja, und ansonsten sagen wir mal bis nächsten Dienstag. Da erscheint wieder regulär eine True-Crime-Folge, nur von Sarah und mir. Und da müsst ihr natürlich unbedingt reinschalten, reinhören und wir freuen uns. Bis dahin, tschüss!
Tschüss!